Und manchmal habe ich den Eindruck, Peach Weber, dir, der vielleicht ein bisschen, finde ich gar nicht schlecht. Der Weltkästag, nicht der Weltkuchentag, mein Gott. Videos. Ich bin kein Grüßsäckel, aber da finde ich jetzt wirklich einfach schade. Moin, 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 oder ja, guten Mittag, oder guten Abend, oder hallo Mitternacht, oder wenn auch immer, dass ihr das schaut oder hört. Willkommen zu The Daily Mill am Dienstag. Und wir schauen heute im Rahmen von The Daily Watch zuerst einmal vorbei beim Peach Weber. Habe ich auch schon zu Gast in dieser Sendung, er hat dort sogar kurz gesungen für uns, so freundlich, so nett von ihm. Und er schreibt ja regelmässige Kolumnen bei den Blättern von CH Media, also St. Galler Tagblatt, Aargau Zeitung und so weiter und so fort. Sehr verbreitet. Er schreibt dort regelmässig und ich habe mich über das Wochenende mal noch so ein bisschen eingelesen, so in seine letzten paar Kolumnen. Frage bitte nicht, wieso ich das gemacht habe. So ein grenzenloser Masochismus oder ich weiss nicht, was es war, keine Ahnung. Aber ich has gemacht. Verurteile mich nicht dafür. Ich habe dafür auch etwas mitgebracht. Aus einer von den letzten paar Kolumnen, vor ein paar Wochen oder so. Er hat dort über den Trump geschrieben, was er dauernd macht. Ja, ich weiss, ich rede auch viel über den Trump, aber es ist nur eine Reaktion auf Leute wie den Peach Weber, die über Trump schreiben. Im Fall. Er hat über den Trump geschrieben, und dann ist natürlich logischerweise der Putin reingekommen und irgendwann auch der Elon Musk ergrast immer dann gerade das ganze Feld ab. Schauen wir mal schnell, was der Peach Weber da geschrieben hat. Ich bin absolut für Verhandlungen und Diplomatie, aber die Geschichte hat leider gezeigt, dass in einzelnen Fällen gegen menschliche Abschäumlinge nur noch die Wucht einer Großmacht oder einer Atombombe ein aus dem Ruder gelaufenes Treiben beenden konnte. Das ist traurig, sehr traurig, aber sonst wäre Hitler vielleicht heute noch Ehrenvorsitzender der AfD, Klammer, Armleuchter für Deutschland, Klammer geschlossen. Ja, also mein Armleuchter für Deutschland, das ist symptomatisch für den Peach Weber. Seine zweistündigen Programme oder wie lange das so immer geht, bestehen aus also Wortspiel für Arme oder eher Wortspiele für schon absolut und seit langem völlig Mittellose. Wenn man dort hockt, in seinem Kämmerli und schreibt und dann kommt einem für AfD, für das kürzelt, der Begriff, fällt einem Armleuchter für Deutschland, dann, ist einfach, ja, dann fällt er eigentlich überhaupt nicht ein. Und es ist eigentlich schon respektseinflößend, dass er seit Jahrzehnten davon leben kann, von so miserablen Wortspielen. Aber das nur am Rande, das Armleuchter für Deutschland. Viel entscheidender ist, ein Komiker aus dem Kanton Aargau ruft da auf, um die Atombombe gegen den Putin einzusetzen. Ja, er sagt da hin und wieder nur noch die Wucht einer Großmacht oder eine Atombombe irgendetwas können beenden. Also unschwer zu erkennen, er sagt, man bräuchte die Atombombe. Liebe Peach Weber, liebe geopolitische Experte, wo ich zugegangen bin, habe ich mir mal geschritten mit dem Peter und dem Tömi auf dem Pausenplatz. Ich bin dann aber nicht auf sie losgegangen, weil ich habe schwer den Verdacht, es könnte schlecht rauskommen für mich. Und das ist eine Analogie, zu dem was ich eigentlich würde sagen, eine Atommacht mit einer Atombombe angreifen, ist in der Regel eine ganz schlechte Idee. Wirklich. Ja, glaub mal, weißt, wenn der eine hat den Knöpfchen und der andere hat den Knöpfchen und der eine drückt das Knöpfchen, dann kann der andere das Knöpfchen drücken. Kommst du los? Ja, Peach? Gut, also ganz eine schlechte Idee. Gut, und dann nachher ist natürlich, eben, ich habe es schon angekündigt, zuerst Trump, dann Putin und in dieser Kausalkette muss dann auch der Elon Musk vorkommen. Bitte sehr. Klar, es werden immer hehre Absichten vorgeschoben. Die dümmliche Fentanyl-Kokain-Drossel Elon Musk rühmt sich, er habe mit seinem Satellitenschrottimperium der Ukraine gegen Russland geholfen. Sein eigentliches Ziel, die Marsbesiedlung, wäre aber Grund genug für eine Einlieferung in den Hochsicherheitstrakt einer psychiatrischen Mülldeponie. Ja, der Mann hat ein gewisses Alter und ich würde ihm wirklich überhaupt Tipps geben an dieser Stelle. Er schaut es ja wahrscheinlich auch sowieso nicht. Aber einfach, ich sage es ins Blaue raus, Peach Weber, wenn du in zwei, drei Sätzen einfach tuck, 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 alles raushaust, was du hast an Kampfbegriff, an wenig schmeichelhaften Bezeichnungen, einfach an allem, dann verliert es ein bisschen Wirkung. Weißt, es hat schon ein alter, grosser Schreibpapst, hat mal gesagt, wer alles betont, betont nichts. Wenn du einfach einen nach dem anderen raushaust, hockt man am Schluss dort und findet, ich weiss gar nicht, was ich gelesen habe. Du übertreibst es ein bisschen. Also, zuerst einmal ist der Drogenvorwurf gegen Elon Musk, Fentanyl-Kokain-Drossel, Also er konsumiert nicht nur Fentanyl, Kokain, laut dir, sondern ist auch noch eine Drossel. Ich weiss nicht, dass Elon Musk konsumiert und es geht mir ehrlich gesagt auch nicht da. Und manchmal habe ich jedoch wie Trevor Deer, der hat vielleicht ein bisschen Fentanyl, gar nicht schlecht. So. Dann ist es ein Satellitenschrott-Imperium, wo er der Ukraine zur Verfügung gestellt hat. Also da der Starlink spricht er wahrscheinlich auch. Der Beachweber ist also jetzt auch Technologieexperte und keine Qualität von den Satelliten, von den Sendesatelliten von Starlink kann er natürlich vom Aargau aus absolut beurteilen, ist gar keine Frage. Die Marsbesiedelung findet er ganz eine furchtbare Idee. Ich frage mich, wieso. Beachweber ist mit Garantie auch eines von den Klimahysterie-Säckli. Und ich meine, wenn der Erdball ja verglüht, dann braucht man einen anderen Planet. Also die Marsbesiedlung ist ja vielleicht gar keine so schlechte Idee. Aber mal für den Beachweber ist sie Grund für eine Einlieferung in den Hochsicherheitstrakt einer psychiatrischen Mülldeponie. Nicht einmal einer psychiatrischen Klinik, sondern Mülldeponie. Der Beachweber möchte dauernd Leute in die Psychiatrie bringen lassen. Er hat schon in der Corona-Zeit gesagt, Massnahmenkritiker, Leute, die die offizielle Corona-Politik kritisiert haben, die müssen wir psychiatrisch abklären lassen. Hat er geschrieben. Habe ich auch schon thematisiert, mehrfach in irgendwelchen, auf irgendwelchen Kanälen. Das ist im Fall Peach. Weißt du, ich sage auch, ich möchte jetzt gar nicht kommentieren, ich weiss, was jetzt kommt. Ich weiss, was kommt, ich weiss. Ich sage manchmal auch, irgendjemand hat nicht mehr eine Tasse im Schrank oder drei am Rad. Das ist aber nicht in Form von einer medizinischen Diagnose mit einer Behandlungsempfehlung von einer Psychiatrie, sondern ich sage einfach relativ drastisch, wenn ich von einer anderen Meinung halte, wenn ich sie völlig absurd finde. Das ist alles. Aber das dauernde andere Leute, die anders denken als du, Pitch. Ein Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik oder Mülldeponie zu empfehlen, ist einfach, also, hat mit Demokratie, hat mit der Inhaltsdebatte, hat mit Austausch von Argumenten einfach überhaupt nichts zu tun, ist wahnsinnig unglaublich schwach. Vor allem will, und jetzt kommt noch der Höhepunkt, bitte sehr. Zum Schluss noch etwas zur Aufheiterung. Ich habe gerade gelesen, das Hauptlager von Temu sei abgebrannt. Sachschaden 12 Franken. Was haben wir gelacht? Was haben wir gelacht? 12 Franken. Wilde chinesische Versand, Produktionsversand, Multi-Temu, hat halt so billige Sachen, dass der Sachschaden 12 Franken. Weißt du, nur schon die Idee, dass wenn etwas abbrennt, das irgendwie in Verbindung mit Aufheiterung zu stellen. Nur schon die Idee, und ich mache jetzt nicht im Filter oder im Psychiater, ich mache das eben nicht, ich sage es nur generell, Pitch, nicht wegen dir, generell. Wenn jemand findet, es wäre Grund zur Aufheiterung, wenn irgendetwas abbrennt ist, dann finde ich, hätte der Sepp, der das sagt, sehr viel mehr Bedarf nach psychiatrischer Abklärung. Also zum Beispiel Leute, die völlig zu Recht und im Nachhinein auch belegbar eine bestimmte Politik kritisiert hat. So, gut, also das ist der Pete Trevor war, er kommt eine Weile nicht mehr. So. Nachtrag zur letzten Woche. Wir haben über die Beamten geredet, beziehungsweise den Beamtenstatus. Eben gibt's ja gar nicht mehr wirklich so, aber die Bundesverwaltungsbeamten, über die haben wir geredet. Also, die finden ihnen gängig so schlecht, weil ihren automatischen Lohnanstieg ein bisschen langsamer verläuft als früher noch, aber immer noch automatisch ist. Hat mich sehr gefreut, als ich das hier in der NZZ sehe. Schaut mal. Kommentar von Sebastian Brillmann. Niemandem geht es in der Schweiz besser als den Beamten, dennoch haben sie die Unverfrorenheit, sich zu beschweren. Sebastian Brillmann, übrigens sowieso ein ausgezeichneter Journalist, guter Mann, bei der NZZ vorher beim Nebelspalter gewesen. Ihr seht, wer mal beim Nebelspalter war, der schafft es irgendwo an oder hockt nachher doof vor der Kamera wie die. Ja, gut, also ist ja gleich. Aber jedenfalls hat Sebastian Brillmann in die gleiche Tröte getrötet wie ich und hat gefunden, geht es eigentlich nur, liebe Bundesverwaltungsangestellte, euch auch noch zu beklagen. Und er hat noch ein paar weitere Beispiele aufgeführt, wie gut es denen geht. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Es gibt eben die automatische Lohnerhöhung, die es ja eben nur gibt bei ansprechend guten Leistungen. Aber er hält jetzt daran fest, dass scheinbar 97% der Angestellten der Bundesverwaltung das Prädikat gut oder sehr gut überkommen bei der Beurteilung für Arbeit. Und entsprechend natürlich die Lohnerhöhung überkommen. Also ein Selbstläufer. 97% von allen Leuten dort arbeiten gut. Meistens, also, welchen Maßstab liegt er genau an? Also, jede Firma, wo man sagt, 97% der Leute arbeiten gut, Chapeau, offenbar ist das so bei der Bundesverwaltung. Dann gäbe es ja noch Leistungs- und Spontanprämien, Altersgutschriften. wo wir darüber ausgehen, was das Gesetz eigentlich vorschreibt, bis zu 1500 Franken pro Monat für Kitakosten scheinbar werden auch noch aufgeworfen vom Bund, habe ich auch nicht gewusst. Und dann natürlich eine sehr gute Pensionskasse, das ist bekannt, und auch noch ergänzende Familienzulagen. Und er geht dann auch auf Kantone, auf Kantonsverwaltungsangestellte, die es auch nicht ganz, ganz schlecht haben. Zum Beispiel hat man in Freiburg einen 8-wöchigen Vaterschaftsurlaub. Okay. In Bern, in der Stadt Bern, der ist mit 63 in der Rente, in Pension, das ist praktisch, jawohl. Und musst dort dann auch nicht arbeiten, weil natürlich der Arbeitgeber sehr viel in die Pensionskasse schüttet, nämlich doppelt so viel wie der Arbeitnehmer. In Genf musst du nur 39 Stunden arbeiten. Gut, Westschweiz, da wundert uns überhaupt nichts. Und weil noch 39 Stunden pro Woche, jetzt habe ich es, 39 Stunden pro Woche musst du arbeiten, kommst du nach einem kleinen Ausgleich 6 Wochen Ferien, die packt gut. Und dann, und da habe ich am grossartigsten gefunden, schreibt Sebastian Brillmann, es sei ein bisschen fraglich, ob die Beamten oder die Bundesverwaltungsangestellten, ob die näher an der Realität leben. Weil laut Umfragen finden nur 10% der Staatsangestellten, dass sie im Job häufig ihre Zeit verschwenden, dass sie irgendetwas nicht Produktives machen. Jeder 10% nur findet, ich bin nicht immer produktiv. Nein, ich bin nicht immer. Wir sind ja alle nicht immer produktiv. Aber nur 10% der Staatsangestellten sagen das von sich selber, sie sagen nicht immer produktiv. Aber 3/4 der Staatsangestellten sagen über ihre Kollegen, die selber arbeiten nicht immer produktiv, die sagen, ob die ihre Zeit verschwenden. Also, stellt euch aber vor, 10% sagen, nein, ich arbeite permanent. Die Vollzeit bin ich am Klotzen und Tour machen und nein, bei mir geht keine Zeit verloren. Und 3/4 vom gleichen Topf von Leuten sagen, ja, aber die anderen schon. Also irgendetwas kann da nicht stimmen. Was für ein Hafenkäse und apropos, was für eine tolle Überleitung. Wir gehen zu Käse, schaut mal da. Wegen Drittstaatenkäse, tonnenweise Ware landet im Abfall. In Bern haben sich aufmerksame Passanten gratis kiloweise Käse gesichert. Die Ware stammt von der Käse-WM und musste nach dem Anlass vernichtet werden. Doch geschah das auch wirklich? Ja, ist das auch wirklich passiert? Oh, meine Güte. Es geht um die World Cheese Awards. Also den Weltkuchenpreis. Weltkuchen, Welt-Highlight. Wahrscheinlich habe ich auch an Cheesecake gedacht. Der Weltkäsetag, nicht der Weltkuchentag, mein Gott. Milius, du musst ins Bett. Ja gut, also, der Weltkäsetag hat stattgefunden. Zu Bern. Da sind über 5000 Sorten aus 46 Ländern Käse gezeigt worden. Wir sollten uns nicht über den Weltkäsetag preisverleihen, sollten wir es nicht lustig machen, weil Käse ist wichtig für die Schweiz, gar keine Frage. Jetzt sind doch Käse aus der ganzen Welt zusammengekommen zu Bern, zum verglichen werden und Preis abgarnieren. Aber es gibt eben Regeln, die verhindern, beim Import von Lebensmitteln, die sollen verhindern, dass da Krankheitserreger oder Bakterien oder so aus dem Ausland reinkommen. Das ist so böse Bakterien im Käse von, keine Ahnung, Rumänien oder Lappland oder wo auch immer, dass die zu uns könnten geschmuggelt werden. Und darum muss so Käse, darf nur sehr eingeschränkt importiert werden. Aber man hat jetzt für die Preisverleihung eine Ausnahmebewilligung bekommen für Drittstaatenkäse. Drittstaatenkäse. Grosses Kilo, Drittstaatenkäse, gut. Man hat eine Ausnahmebewilligung bekommen, dass der Käse reinkommen durfte, dass man ihn nicht probieren und vergleichen und dann allenfalls prämieren. Aber mit der Vorgabe, die ausländische Ware muss direkt nach dem Event vernichtet werden. Also, Lebensmittelvernichtung im grossen Stil vom Staat angeordnet. Ist das nicht grandios? Und man hat da die heimischen Produkte, die nicht importiert worden sind, hat man auch müssen vernichten, weil theoretisch steht da, ein mit schädlichen Bakterien belasteter Käse auch aus dem Ausland hätte können einen daneben liegenden Emmentaler kontaminieren. Weißt, die Bakterien hätten sich da, weißt, keine Ahnung, der holländische Gouda hat übergerufen zum Emmentaler und gesagt, hey, willst du ein paar von meinen Bakterien? Und die werden übergehüpft, ihr wisst, wie es läuft. So. Und jetzt hat man vergessen, man hat den Käse schön weggeworfen und hat dann aber vergessen, den Abfallcontainer einzuzäunen. Und dann hat es Käseplünder gegeben. Leute, die gefunden haben, hey, die rühren ganze Leib Käse weg, der noch gut ist. Ist doch schade. Ich nehme da einen mit oder ein Stück und so weiter. Und weil es da so Plünderungen, Käseplünderung gegeben hätte man dann müssen einen Sicherheitsdienst aufbieten. Lago mio, ehrlich. Heiland. Zuerst mal überhaupt die ganze Regelung. Tönt doch von mir aus die Käse testen oder irgendetwas. Aber wie viel sind es gesehen? 5244 Sorten. Ich will nicht wissen, wie viele Tonnen Käse das dort einfach weggeschmissen worden sind. Ich finde sie verloren schade. Ich finde es verloren schade. Ich bin kein Grüßsäckle. Aber da finde ich jetzt wirklich einfach schade. Ich finde es Wahnsinn. Und dann die Aufregung, wenn ein paar Leute sich so einen Käse einpacken und dann einen Sicherheitsdienst holen, zum weggeworfenen Käse zu bewachen. Die Welt spinnt hochgradig. So, gut, ja. Nämlich, und ich zeige euch gerade weiter, wie sie spinnt. Ich habe zweimal letzte Woche über den Robert Habeck geredet, ex-deutscher Vizekanzler von den Grünen. Und ich kann die Serie weiterführen um einen weiteren Teil, um Teil 3. Ich freue mich so ganz, ganz fest. Es ist darum gegangen, dass es ja eine Dokumentation über den Robert Habeck gibt, einen Film. Und in dem Film wird der Robert Habeck wie ein absoluter Held, ein tragischer Held dargestellt, weil er von einem guten Kollegen von ihm betreut worden ist. Und ich habe darüber ein bisschen gefrotzelt. Und jetzt ist etwas Neues rausgekommen. Schau mal da. Sie spendierte über 75.000 Euro Steuergeld. Chefin der Filmförderung lebt mit Produzent von Habeck-Film. Und da ist jetzt eine Geschichte, die läuft so unter der Serie. Sie kennt sich, fängt nicht mehr Mühe, um es verschleiern. Es ist unglaublich. Also, eine gewisse Christina Bentlage von der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen hat 75.000 Franken gesprochen, beziehungsweise nicht sie, sondern nur die Stiftung natürlich, für den Film. Aber die Frau ist die Lebenspartnerin von dem Mann, der den Film produziert hat. Also, man legt grossen Wert auf ihre Reaktion auf die Kritik, dass die Frau Bentlage selber direkt nichts mit der Vergabe von Filmförderungsgeldern zu tun hat. Ja, klar, logisch, sie ist ja einfach, sie ist einfach die Chefin von der Film- und Medienstiftung, aber sie kommt da gar nicht mit dafür über. Insgesamt sind schon in den letzten Jahren, heisst in der Berichterstattung, Millionen in Film geflossen, wo der Christoph Friedl ihren Lebenspartner produziert hat. Und Entschuldigung, liebe Film- und Medienstiftung NRW, ihr könnt die Frau noch in Ausstand schicken oder sagen, laut ihrem Pflichtheft hat sie mit dieser Vergabe nichts zu tun und so weiter. Wie ihr wollt, das nützt überhaupt nichts. Sie ist Chefin von dem Ding und man muss davon ausgehen, dass sie weiss, wo das Geld reingeht und die Angestellten wissen, dass das der Film von ihrem Lebenspartner ist und es stinkt zum Himmel. Es stinkt zum Himmel. Also, probiert es doch wenigstens so zu machen, dass man es nicht merkt. Aber wisst ihr was? Es wird nicht passieren. Es wird mit Garantie nicht passieren. Die Frau Bentlage bleibt auf ihrer Pöstchen. Der Herr Friedl macht weiter Film. Es fließt weiter Geld von A nach B. Frisch, fröhlich. Egal, was der für einen Schund würde produzieren, er kommt Geld über. Bis jetzt sind schon Millionen gewesen. Und auf das weitere Millionen fließen mögen. Gut. Und wir gehen noch schnell auf Zürich. Schauen wir mal da. Da haben wir ein Plänli, ein Programmplänli von der Schulschwimmanlage Altweg in der Stadt Zürich. Und am Dienstag vom Viertel ab 6 bis um 7:30 am Abend ist öffentliches Schwimmen für Erwachsene und ab 8 bis um 9 öffentliches Schwimmen nur trans- und nicht-binäre Personen ab 16 Jahren. Liebe Stadt Zürich, ich zeige dir morgen auch noch etwas aus der Stadt Zürich. Übrigens schalte morgen auch wieder ein, zeige euch etwas zum ähnlichen Thema. Das ist nur der Auftakt. Euch schläft es ja wirklich schon ganz grausam. Ihr macht ein eigenes Schwimmen für trans- und nicht-binäre Personen. Die dürfen nicht auf andere stoßen. Wieso genau? Also, was ist denn? Also, wer schützt man vor wem? Die einen vor den anderen oder die anderen vor denen? Ich weiss es nicht. Mal abgesehen davon, dass ihr einfach stillschweigend Personen, Geschlechtergruppen definiert und ihr euer Plänli für die Schulschwimmanlage Altweg reinpflümelt, wo es einfach nicht offiziell gibt. Also, ihr könnt auch noch andere Kategorien erfinden. Also, keine Ahnung, Grünhaarige oder was auch immer. Mal abgesehen davon, ich weiss nicht, was das eigene Zeitfenster für die Leute soll. Ich meine, wir sollen doch alle nett miteinander zusammenleben und uns akzeptieren und integrieren und so weiter. Lasst doch die miteinander schwimmen. Ist doch kein Problem. Und ich sage euch eins, wenn ich schwimme, wenn ich ins Erwachsenenschwimmen gehen darf, vom Viertel ab 6 bis 8, ist mir einfach völlig gleich, wenn ein anderer Mann neben mir schwimmt, wo sich als Frau definiert. Oder umgekehrt. Das ist mir völlig egal. Das ist doch mir wurscht. Ich sehe es mir wahrscheinlich nicht einmal an. Weil meistens haben die non-binären Personen die Eigenschaft, dass nach einem bestimmten Geschlecht aussehen und als was sie sich definieren, merke ich nicht, wenn ich mich durchs Schwimmbecken pflüge. Also hört auf mit dem Seichen. Aber wie gesagt, morgen nochmal eine Story zu dem Thema. So, und jetzt Daily Wahnsinn. Frage aktuell, ganz aktuell, vor allem in Deutschland, aber bei uns müssen wir auch ein bisschen das Auge drauf haben. Müssen wir Angst haben vor islamistischen Anschlägen an Weihnachtsmärk? Theoretisch schon, weil seit 2015 hat es den einen oder anderen gegeben und der eine oder andere liegt auch noch nicht so lange zurück. Jetzt schauen wir uns aber an, was ein Experte sagt. Ich liebe ja Experten, das wisst ihr. Der Holger Schmidt, fragen wir mal, meint. Er ist Terrorismusexperte bei der ARD. Bitte sehr.
Wir uns jetzt Sorgen machen, in diesem Jahr auf Weihnachtsmärkte zu gehen, beziehungsweise generell zu Großveranstaltungen?
Ich frage jetzt mal ganz frech zurück, Sorgen wovor? Klar, ihr meint den Anschlag, aber ist das Leben nicht voller Risiken und kennen wir nicht ganz viele andere Risiken, von denen wir eigentlich wissen, dass sie sehr viel wahrscheinlicher sind als der terroristische Anschlag?
Ah, ich liebe die Logik. Ehrlich, ich bin so Fan von dieser Logik, ich könnte die Logik essen. Er sagt da nichts anderes als, also wo, uns kann ja auch ganz viel anderes passieren. Also da, es kann uns so viel anderes passieren, wir können einen Autounfall haben, wir können, keine Ahnung, ich bin in einer Wanderung abstürzen und so weiter. Wieso sollen wir uns denn Sorgen machen, dass wir am Markt von einem LKW niedergefahren werden? Wieso denn? Es gibt doch so viel anderes. Er lässt sich vermutlich nicht so während er redet, aber vielleicht schaut er nachher nochmal und hört, was er sagt. Und dann kommt ihm immer noch auf, dass, weißt du, es kann vieles passieren, ja. Und ich übernehme Verantwortung, indem ich für mich selber, indem ich ins Auto steige und losfahre. Ich weiss, es kann ein Unfall passieren. Das stimmt. Aber zur Ausübung meines Lebens muss ich ja vermutlich irgendwann einfach mal ins Auto steigen. Nein, oder ich kann im Zug steigen, kann etwas passieren, ist ja gleich. Aber es wäre gleich schön, wenn man Risikofaktoren, die nicht umsfolgen müssten sein, die nicht direkt mit meinem täglichen Leben zusammenhängen, zum Beispiel durch die islamistische Terrorattentäter, wenn man das Risiko würde minimieren, Herr Holger Schmidt, Ihre These ist sehr, sehr schräg. Übrigens macht der Holger Schmidt auch einen True Crime Podcast. Und jetzt frage ich mich, wieso denn eigentlich? Meine Gefahr, von einem Serienmörder niedergemetzelt zu werden, die ist doch relativ klein, die ist viel kleiner als ein Autounfall oder so. Wieso redet man denn in einem True Crime Podcast über so Fälle? Ist doch nicht nötig. Wieso soll man Angst haben vor Verbrechen? Weil Verbrechen ist nur viel seltener als anders. Also, ja, okay. Ihr wisst, was ich meine. Und dann schaue ich nochmal auf etwas zurück, was ich letzte Woche schon angerissen habe. Der junge Sänger, der Zartmann aus Deutschland, hat ja gezeigt, das ist der, der bei der Bambi-Verleihung fick die AfD geschrauen hat. Haben wir gesehen in einem Clip letzte Woche, könnt ihr noch nachschauen, wenn ihr nicht habt. Oder nein, halt, stopp. Das war gestern gewesen, glaub sogar. Ja, schaut einfach die letzten 10 Folgen an und dann findet ihr sicher. Und jetzt habe ich nochmal einen Clip, der hat nämlich nach dem Erhalt von Bambi, von dieser Figur, von dem Preis, Künstlerpreis, hat er so ein kleines Fotoshooting gehabt, wie man es halt hat. Schaut mal, wie es dort gelaufen ist. Ja, liebe Videozuschauer, jetzt müssen wir noch schnell die Podcast-Kollegen ins Boot holen. Die Leute, die nur den Podcast hören. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie der Zartmann, der junge Sänger, Musiker, der nicht will, dass sein Geburtsjahr und sein Vorname bekannt wird, wie er sozusagen auf der Bühne Oralverkehr mit einem Reh praktiziert hat, so indirekt. Also jetzt ganz Reh eigentlich ins Maul genommen und ein bisschen drauf umgeschlägt. Kann man machen. Man kann grundsätzlich alles machen. Ich weiss nicht genau, wieso. Es erschliesst sich mir nicht, aber ich finde, wenn jemand fick die AfD sagt und nachher an einem Reh aus Gold umschlägt, dann ist eigentlich alles klar, dann müssen wir gar keine weiteren Worte mehr darüber verlieren. Wir kommen zur Leserpost. Und da liegt bei mir immer noch zufällig der Kalender umeinander und zeige nochmal einen Nebelspalterkalender, 12 Argumente gegen die EU-Rahmenverträge, kann man immer noch bestellen, glaub. Ich zeige nochmal, man hat mich nicht darum gebeten, der Nebelspalter hat mich nicht darum gebeten, das zu machen, weil sie wissen auch, dass ich immer genau das Gegenteil von dem mache, was man von mir verlangt. Und probiert es gar nicht. Aber er liegt noch da, darum habe ich es nochmal schnell wieder zeigen. Nebelspalter.ch lässt sich der Kalender mit tollen Zeichen von Jörg Kühni noch bestellen. Und damit zum Zuschauerwitz von heute. Eine Frau kommt nach dem Posten heim. In jeder Hand hat sie zwei ganz schwere Einkaufssäcke. Griff schneidet ihre wirklich so in die Finger. Sie kämpft sich schwer atmend Stegen auf bis zu ihrer Wohnung. Sie macht die Tür auf und dann stellt sie die schweren Einkaufssäcke in der Küche ab und geht ins Wohnzimmer. Und dort liegt auf dem Sofa ihren Göttergatt, ihren Ehemann und schaut ein bisschen Fernsehen. Und dann sagt sie zum Du, hau, Schatz, hoi, ich bin wieder da. Ich habe gepostet. Und ich habe dir auch 10 Flaschen Bier mitgebracht. Ich koche uns jetzt zuerst mal etwas Feines. Dann bügle ich noch deine Wäsche und nachher verwöhne ich dich noch ein bisschen. Und dann schaut er auf den Mann und sagt, siehst, genau da ist mein Problem an unserer Ehe. Es heisst immer nur ich. Schön subtil, danke vielmals für den Witz, grandios. Können wir weiter weit schicken, ich brauche wieder mal ein bisschen Nachschub, macht hin per Mail oder als Sprachnachricht oder als Video, hat sich immer noch niemand getraut. Hören wir mal aus den Löchern raus. Wir sehen uns auf jeden Fall mit oder ohne Videowitz von den Zuschauern morgen wieder. Danke fürs Hinschauen. Bis dann und tschüss.